Ein herzliches Willkommen. Oh. Schön, dass du da bist. Wir haben heute Morgen einen tollen Text aus dem Wort Gottes, den wir uns zusammen anschauen möchten. Und wir befinden uns gerade in so einer Art Predigtreihe. Wir haben vor 2 Wochen den Start gehabt. Dort hat Simon Hammerleger den ersten Text, das ist der erste Text der Bibel, die ersten 25 Verse ausgelegt. Und für die, die nicht da waren, vielleicht nochmal ganz grob zusammengefasst. Dort gibt es einen Text, der beschreibt, wie die Erde geschaffen wurde, die Erde selbst und die Tiere darauf, die ersten Tage der Schöpfung. Und es ist ein Gegenbild zu dem, was alle anderen Kulturen letztendlich geglaubt und gedacht haben. Die ersten Verse 25 sagen, betet nicht die Sonne an, betet nicht den Mond an, betet nicht die Tiere an, betet nicht diese Erde an, sondern betet den an, der das Ganze geschaffen hat. Das war der Auftakt vor 2 Wochen und heute geht es weiter. Und bevor ich uns dann diesen Text jetzt lese, möchte ich noch beten und ich bitte allen, denen das möglich ist, dazu aufzustehen. Ja, danke, allmächtiger Vater, dafür, dass wir dein Wort haben. Danke dafür, dass du uns dieses Wort geschenkt hast und dass wir durch Jesus Christus dieses Wort verstehen können. Ich bitte dich, dass du uns nun segnest, dass du uns die Augen des Herzens öffnest, zu verstehen, was du uns durch deinen Geist heute Morgen sagen möchtest. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Wir haben einen etwas längeren Text heute. Der wird jetzt hier auch eingeblendet. Ich lese aus der Übersetzung Schlachter 2000. 1. Mose, oder auch Genesis 1, ab Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und auch über alles Gewürm, das auf Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf Erden, allen, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jenes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. So wurde der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von all seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Zu der Zeit, als Gott der Herr Himmel und Erde machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott der Herr hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen, aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu 4 Hauptströmen. Der erste hieß Pison. Das ist der, welcher das ganze Land Havala umfließt, wo das Gold ist, und das Gold dieses Landes ist gut. Dort kommt auch der Bedolach, Harz vor und der Edelstein Onyx. Der 2. Strom heißt Gihon, das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. Der 3. Strom heißt Tigris, das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Die vier Ströme, der vierte Strom ist der Euphrat. Ich habe euch heute Morgen vier Punkte mitgebracht, die aus diesem Text mir wichtig geworden sind. Und der erste, die Verse 26 und 27, dort heißt es, Gott schafft den Menschen in seinem Bilde. Das ist etwas ziemlich Besonderes. Wir haben vor zwei Wochen das gehört, wie der Herr die ganze Welt geschaffen hat. Aber hier, als letztes, schafft Gott den Menschen als Krone der Schöpfung, als das Letzte und Wichtigste. Und wir sehen, dass Gott das selber macht. Bei der Schöpfung lesen wir öfter, dass Gott die Erde hervorsprießen ließ. Ist etwas passiver geschrieben. Hier haben wir ein sehr aktives Schaffen. Gott selber legt Hand an. Er lässt es nicht einfach geschehen, sondern Gott selber schafft den Menschen ganz proaktiv. Und wir lesen aus Vers 2, also er steht, lasst uns den Menschen machen. Ich möchte jetzt nicht ewig drauf eingehen, aber ich bin überzeugt, dass hier die Dreieinigkeit Gottes gemeint ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich möchte jetzt nicht ewig die Diskussion darüber führen, aber vielleicht nur diesen Aspekt. Dort heißt es uns ähnlich. Wem sind wir ähnlich? Wir sind Gott ähnlich geschaffen. Das heißt, er kann eigentlich mit dem uns nur sich selber gemeint haben und nicht durch Engel oder etwas Ähnliches, weil wir sind nicht den Engeln ähnlich geschaffen, sondern wir sind Gott ähnlich geschaffen. Und wir lesen in Vers 2, dass der Geist schon über dem Wasser schwebt. Das heißt, wir haben hier dieses Zeugnis schon, dass der Heilige Geist schon bei der Schöpfung beteiligt war. Und jetzt heißt es hier in diesem Bild, wir sind in Gottes Bild geschaffen, ihm ähnlich. Das ist total spannend, wenn man sich das anguckt, was das für Wörter sind. Also ich möchte jetzt nicht ewig hier auf hebräischen Wörtern oder griechischen Wörtern herumreiten, aber zwei Sachen möchte ich rausstellen. Hier gibt es zwei Wörter, die eine ganz besondere Bedeutung haben. Einmal das Wort Bild, im hebräischen Tselem, und das Wort ähnlich, Demut. Diese beiden Wörter werden in der Bibel so für den Menschen gebraucht. Dort steht nicht irgendwie, die Engel sind im Bilde Gottes geschaffen oder die Tiere sind im Bilde Gottes geschaffen oder irgendetwas anderes ist im Bilde Gottes oder ihm ähnlich geschaffen, sondern allein der Mensch. Diese Wörter sind für den Menschen vorbehalten. Das ist etwas Besonderes, was uns auszeichnet, was uns verbindet mit Gott, dass wir ihm ähnlich in seinem Bilde geschaffen sind. Und spannend ist dann, im 5. Kapitel wird es wiederholt. Dort heißt es, an dem Tag, als Gott den Menschen schuf, macht er ihm Gott ähnlich, das gleiche Wort, als Mann und Frau schuf er sie. Und dann in Vers 3 wird es dann übertragen und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bilde. Und jetzt stehen hier die gleichen Begriffe wieder drin. Hier wird wieder für einen Mensch dieselben Wörter gebraucht, wie am Anfang Gott für den Menschen gebraucht. Das heißt, so wie wenn wir Kinder zeugen, sie uns ähnlich sind, in unserem Bilde sind, so sind wir Gott ähnlich in seinem Bilde. Und spätestens jetzt müsste klar sein, es geht hier nicht um das Äußerliche. Weil wenn man seine eigenen Kinder anguckt, haben die vielleicht irgendwie Ähnlichkeit mit einem, aber die sehen nicht aus wie ich. Also meine Kinder sehen nicht genauso aus wie ich. Aber was ganz ähnlich ist bei meinen Kindern ist, sie haben sehr viele von meinen Eigenschaften, von meinen Wesenszügen. Meine Frau sagt manchmal, ich setze mich genauso hin wie mein Vater oder ich habe ähnliche Bewegungen wie mein Vater. Und es ist einfach so, man erkennt bei Familien oft Ähnlichkeiten. Ja, es gibt diese bewusste Abwendung manchmal in bestimmten geschichtlichen Ereignissen, aber grundsätzlich übernehmen wir Dinge oder kriegen wir Dinge vererbt, auch von unserer Wesenseigenschaft, von unseren Eltern. Und das ist diese Eigenschaft, diese Ähnlichkeit, wie der Mensch zum nächsten Menschen, das ist das, was hier im 5. Mose steht, dass sein Sohn ihm gleich, ihm ähnlich war, so sind wir Gott gleich und ähnlich. Das ist etwas total Besonderes. Und so wie man viel von sich in seinen Kindern entdecken kann, so können wir viel in uns von Gott erkennen. Gott hat den Menschen geschaffen, ihm ähnlich. Und wenn wir das uns auf der Zunge zergehen lassen, müssten wir doch sagen, in jedem Menschen, den ich begegne, kann ich etwas von der Ähnlichkeit, von dem Bild Gottes erkennen. Lasst uns mit dieser Perspektive mal andere Menschen betrachten. Lasst uns mal mit dieser Perspektive schauen, wenn wir Menschen uns gegenüber haben. Eine sofort auffällige Eigenschaft, die der Mensch übertragen bekommen hat, die ihn auch unterscheidet von allem anderen, ist die kreative, schöpferische Kraft. Gott schafft die Welt. Das ist eine einmalige Sache. Kein anderer kann aus dem Nichts Leben schaffen. Kein anderer ist fähig, wie Gott zu schaffen. Aber auch der Mensch hat diese Eigenschaft mitbekommen. Wir können schaffen. Jetzt sind wir im Gegensatz zu Gott nicht gut und wir sehen gerade in der Welt, was daraus wird, wenn Menschen einfach Neues schaffen aus dem Vorhandenen und der Mensch kann sehr viel Schlechtes daraus schaffen. Aber grundsätzlich ist das erstmal eine Ähnlichkeit, die wir Gott zu verdanken haben. Wir sind wie Gott in der Lage, etwas zu schaffen, etwas zu kreieren. Das macht uns ihm gleich. Und ich möchte einfach uns dazu einladen, wenn wir Menschen sehen, diese Eigenschaft, diese Ähnlichkeit im anderen zu sehen. Weil so oft schauen wir auf das, was uns nervt. Wir sehen, Menschen sind anders. Menschen kommen uns vielleicht quer. Und manchmal ist es gar nicht irgendwie, dass der andere böse oder sowas ist, sondern es ist einfach nur, dass er anders ist. Und in diesem Anderssein sind wir genervt von ihm. Und vielleicht gucke ich das nächste Mal, wenn ich jemanden habe, der so super, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, stetig ist und immer an Dingen festhält, eine Charaktereigenschaft Gottes. Vielleicht sehe ich in dieser Stetigkeit des anderen, dass Gott eine Treue hat, eine Stetigkeit an dem festzuhalten, was er gesagt hat. Vielleicht betrachte ich die Eigenschaften, die mich an anderen Menschen nerven, mal aus der Perspektive, was Gutes darin liegt, was Gott vielleicht in diesen Menschen reingelegt hat mit dieser Eigenschaft, anstatt mich daran aufzureiben. In Vers 27 heißt es dann, wir sind als Ebenbild geschaffen, als Mann und Frau. Mann und Frau zusammen sind das Ebenbild. Nicht Adam allein, sondern als Mann und Frau schuf er sie im Bilde Gottes. Das heißt, das zusammene Konstrukt aus Mann und Frau ist das Ebenbild Gottes. Und ich finde das faszinierend, weil Mann und Frau ja doch relativ unterschiedlich sind. Das merke ich in meiner Ehe jeden Tag. Und Gott sagt, das ist beides gut und das zusammen stellt meinen Charakter dar. Und das ist doch etwas Schönes zu sehen, dass diese Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau aber beides den Charakter Gottes widerspiegelt. Gott schafft uns als Ebenbild, als die Krone seiner Schöpfung. Und er macht es absichtlich an diesem letzten Tag, um zu sagen, das ist das Zentrum, das ist das Wichtigste von allem. Und wie ich vorhin gesagt habe, Simon Hammerleger hat das vor 2 Wochen schon ausgelegt, gerne nachhören diese Predigt. Die ersten Verse, diese 25 Verse, beschäftigen sich damit, dass wir nicht vergessen, und das ist so wichtig, nicht vergessen, der Mensch steht für Gott über allem, über dieser Erde, über den Tieren, über allem, was er geschaffen hat. All diese Sachen, die er geschaffen hat, sind für uns da, nicht andersrum. Nicht wir sind für die Erde da, sondern die Erde ist für uns da. Und es ist ein bisschen so, wie wenn man sich ein Haustier anschafft. Wir haben uns dieses Jahr Meerschweinchen angeschafft. Und wenn man sich Meerschweinchen anschafft oder anderes Tier, dann denkt man darüber nach, was braucht das Tier? Ein Käfig? Kann ich mir das Futter überhaupt leisten? Über all diese Dinge macht man sich Gedanken. Und dann macht man diesen Platz fertig. Und dann setzt man das Tier hinein. Genauso ist das mit Gott gewesen. Er hat diese Erde fertig gemacht. Er hat alles vollständig und perfekt gemacht. Und erst dann hat er den Menschen hineingesetzt, weil er gesagt hat, das ist für dich da. Das alles habe ich für dich geschaffen, das kannst du nutzen. Und das kommt zu dem zweiten Punkt. Wir sind in seiner Ebenbildlichkeit geschaffen zum Herrschen. Das sind die Verse 28 bis 31. Wir sind geschaffen zum Herrschen. Auch darin sind wir eben ebenbildlich. Unsere Aufgabe, die Erde und die Tiere. Jesus greift das nochmal auf in Matthäus 20, Vers 25 und sagt, aber wir sind nicht dazu geschaffen, übereinander zu herrschen. Das ist erst der Sündenfall gewesen, wo wir angefangen haben, einander zu beherrschen. Dafür sind wir nicht geschaffen. Wir sind dafür geschaffen, über das Geschaffene von Gott, die Schöpfung und die Tiere zu herrschen. Und das heißt auch in dem Sinne, dass wir nicht die Aufgaben Gottes übernehmen. Er kümmert sich um das Seine. Immer wieder wird das aufgegriffen, auch im Neuen Testament. Er kümmert sich um die Tiere. Er kümmert sich um seine Schöpfung. Ja, wir erleben das, wir sehen das. Diese Welt ist im Untergang geweiht. Das steht in der Bibel auch schon drin, dass sie vergehen wird. Aber grundsätzlich ist das Gottes Aufgabe. Wir sind geschaffen, um über die Tiere zu herrschen. Und jetzt könnte man ja auf den Gedanken kommen, ich möchte es nicht verschweigen, dass die ersten Menschen Vegetarier sind. Aber ich kann alle Menschen, die gern Fleisch essen, beruhigen. In Genesis 9, 1 bis 7 hebt Gott selbst das vegetarische Sein auf und beendet das. Und Deuteronomium 12, Vers 15 bestätigt er es nochmal. Auch die Tiere sind zum Essen da. Gott kümmert sich um das Seine. Und was ist denn jetzt dieses Herrschen? Was heißt denn, dass wir über das Geschaffene herrschen? Zunächst einmal ist es eine Hierarchie. Der Mensch steht über dem Tier und der Erde. Und das ist eigentlich auch schon das Grundproblem und das ist auch der Grundgedanke, der uns beim Herrschen wichtig sein müsste. Jede Kultur und in jeder Zeit gab es Religionen, die genau das als Problem hatten, die immer wieder das verdreht haben. Wo steht der Mensch? Wo steht die Schöpfung? Und jedes Mal wieder wurde das vertauscht und man hat angefangen, in Ägypten auf einmal Katzen hochzuheben und gesagt, Katzen sind wichtiger als Menschen oder im Hinduismus gibt es die Kuh, die wichtiger ist als der Mensch. Oder in anderen Kulturen gab es auch immer mal wieder, dass bestimmte Teile von Erden dann wichtiger genommen werden als Menschen. Wenn man die verwüstet hat, dann darf der Mensch sterben und darf man den Menschen umbringen. Und so wurden Sonne und Mond und Hügel angebetet. Man hat immer wieder diese Verkehrung gemacht und auch wir stehen heutzutage wieder in der Gefahr, das umzukehren und die Erde über den Menschen zu erheben. Aber der Mensch ist ganz klar da, um die Erde zu nutzen, nicht andersrum. Und das perverseste Beispiel davon, was ich je gehört habe, meine Frau war im Jemen und dort gab es ein deutsches Team, die vorbeigekommen ist, um die Katzen zu impfen. Und ehrlich zu sein, ich finde das echt pervers. Also in einem Land, wo Menschen, Kinder an Hunger sterben, keine medizinische Versorgung teilweise haben, geht man hin, um Katzen zu impfen. So weit ist es gekommen, die Verdrehung, die Perversion von Mensch und Tier. Tiere werden erhoben über die Menschen, man lässt Kinder sterben, während man Katzen impft. Soweit ist es gekommen und auch wir sind wieder genau an diesem Punkt, wo wir aufpassen müssen, dass unsere Erde nicht eine Religion ist und dass dieser Kult nicht den Menschen auf einmal herabsetzt und sagt, er ist nicht unwichtiger als das, was Gott für ihn geschaffen hat. Ich gehe weiter in dem Text, die Verse 1 bis 6 aus dem zweiten Kapitel. Nachdem Gott die Erde geschaffen hat und den Menschen hineingesetzt hat, ruht er von all seinen Werken. Es ist die Vollendung. Die Erde ist an diesem Zeitpunkt schon perfekt. Und ich finde das total spannend, dass Gott die Erde schafft, sie komplett perfekt macht und danach erst den Mensch dazu holt. Er hätte ja auch sagen können, komm, so ein bisschen, so ein Anteil, lasse ich den Menschen schon mal noch mitgestalten bei der Erschaffung der Welt. Und ich glaube, es ist Absicht, dass er sagt, nein, ich gebe dir schon die perfekte Erde, der Garten Eden war komplett perfekt. Und der Mensch musste nichts mehr tun. Er konnte eigentlich einfach dort chillen. Er konnte dort genießen, was Gott für ihn geschaffen hatte. Er hatte die Möglichkeit mitzugestalten, aber es war nicht mehr notwendig. Und ich glaube, das hat Gott absichtlich gemacht, um uns wieder daran zu erinnern, er ist der Schöpfer und nicht unser Händewerk macht etwas vollkommen, sondern sein Werk macht es vollkommen. Wir Menschen denken so schnell daran, dass irgendetwas, was wir schaffen, etwas verbessern kann. Das ist ein System, was sich durch die ganze Menschheitsgeschichte führt. Vor 200 Jahren hat vielleicht jemand, eine Hausfrau, gedacht, boah, wenn ich nur eine Maschine oder etwas hätte, dass ich nicht so viel Arbeit da rein investieren muss, meine Wäsche im Bach zu waschen, dann wäre ich richtig zufrieden. Oder wenn ich nicht jedes Mal ein Feuer neu machen müsste, damit ich Essen kochen kann und so viel Arbeit hätte, dann wäre ich zufrieden. Oder wenn wir ein Dach über dem Kopf hätten, ein isoliertes Haus, wo wir nicht immer der Hitze ausgesetzt wären oder wo wir nicht immer der Kälte ausgesetzt wären, dann wären wir zufrieden. Und heute denken wir irgendwie, wir brauchen die nächste technische Errungenschaft, damit wir zufrieden sind. Aber Jahrtausende der Geschichte haben uns eins bewiesen und gezeigt. Technischer Fortschritt macht uns nicht glücklich. Und er kann uns auch niemals glücklich machen. Nicht unser Händewerk macht glücklich, sondern das Werk von Gottes Händen macht glücklich. Und das können wir vor allen Dingen dann verstehen, wenn wir ihm es gleich tun. Wenn wir anfangen zu ruhen, wenn wir anfangen, diesen Sabbat, diese Ruhe von ihm zu genießen, zu verstehen, was es bedeutet. Und hier geht es nicht um ein einfach nur Pause machen. Wir haben heute oft diesen Eindruck, ruhen heißt mal Pause machen. Aber das ist nicht ganz, was damit gemeint ist, sondern hier das Wort ruhen, das bedeutet eher sowas wie etwas zu Ende bringen. Hier geht es nicht darum, dass ich mich in meiner Arbeitszeit so sehr stresse. Ich weiß, heutzutage ist viel Äußeres gestresst werden, aber es geht nicht darum, dass ich so hektisch arbeite, damit ich davon Pause brauche. Das ist nicht die Ruhe, die hier gemeint ist, sondern hier geht es um etwas, dass man das, was man mitgestalten durfte durch Gott, genießt. Ich baue zum Beispiel ziemlich gerne Dinge aus Holz und es macht mir ziemlich viel Freude. Und wenn ich das dann anschaue, was dort fertig ist, dann gibt mir das so eine gewisse Befriedigung zu sehen. Das habe ich jetzt geschaffen. Das trifft viel mehr dieses Ruhen hier. Gott schafft etwas und dann schaut er es an und sagt, es ist gut. Ich genieße das, was ich hier geschaffen habe. Darum geht es beim Sabbat, darum geht es beim Ruhen. Etwas anschauen, wo wir mitwirken durften und das zu genießen. Konkret heißt das, wie kann ich diese Ruhe genießen? Überleg dir, was dir Spaß macht, was du kannst. Ich weiß nicht, für jeden ist das auf einer seiner Arbeitsstelle möglich. Wir haben heute viele Jobs, die irgendwie so sinnlos erscheinen und am Ende vom Tag nicht weiß, was man getan hat. Aber dann such dir in deiner Freizeit etwas, wo du sagst, das macht mir Spaß, zum Beispiel musikalisch. Ja, wir haben das heute Morgen schön gehört. Ein Lied einüben, etwas Neues erlernen, das dann spielen und zu genießen. Jetzt kann ich etwas. Jetzt habe ich etwas, was mir Freude macht, was ich genieße. Oder wenn du einen Garten hast, pflanzt Blumen und dann setz dich hin und schau dir an, was du gemacht hast. Genieß die Schönheit von dem, was da passiert ist. Das ist mit diesem Ruhen zu verstehen. Ein letzter Punkt, die Verse 7 bis 14. Der Mensch ist aus Geist und Erde gemacht. Gottes Wort zeigt deutlich, wir sind nicht nur Materie und wir sind auch nicht nur Geistwesen. Für all diejenigen, die so wie ich manchmal ein bisschen akribisch Dinge nachvollziehen müssen, ich habe diesen Text gelesen und dachte, oh, aus Erde einen Menschen machen, schwierig. Und dann habe ich gedacht, okay, zum Spaß gucke ich mir das Ganze mal an. Und dann habe ich geguckt, wo ungefähr man sagt, Garten Eden gelegen haben muss, ganz grob weiß man das. Dann habe ich gesagt, okay, was gibt es da für Erde? Kann man daraus denn so rein aus den Elementen überhaupt einen Mensch machen? Und dann habe ich mir das so aufgeführt und man guckt, aus welchen Elementen ist ein Mensch gemacht und habe mir dann die Zusammensetzung der Erde angeguckt und habe gedacht, boah, also da ist schon wirklich viel in dieser Region in der Erde enthalten, aber da fehlen leider ein paar Sachen. Und da habe ich schon gedacht, ach, das ist jetzt irgendwie ärgerlich. Und dann habe ich den Text mir nochmal genau angeguckt, dann steht da, und es stieg Dunst aus von der Erde. Und für Leute, die so drauf sind wie ich, die macht das dann Freude zu sehen, wenn man nochmal Dunst sich anguckt und welche Bestandteile das hat, und wenn man das zusammennimmt, dann reicht es tatsächlich aus, um einen Menschen dort rauszubilden. Dort sind die fehlenden Bestandteile mit drin. Aber das nur an der Seite. Grundsätzlich ist es möglich. Aber der Mensch, die eigentliche theologische Aussage ist hier natürlich eine andere, der Mensch ist Geist und Materie. Und wir dürfen keins von beidem vernachlässigen. Beides gehört zusammen, auch wenn der Körper einmal vergeht und der Geist besteht, so ist dennoch beides von Gott geschaffen und zusammengefügt. Und was hier besonders spannend ist an diesem Text ist, dass Gott dann diesen Menschen, diesen Körper anhaucht und ihm Geist einhaucht. Und er wurde eine lebendige Seele. Das heißt, davor war keine lebendige Seele. Und es ist ja die Frage, was ist denn dieses Lebendigsein? Und von diesem Text aus verstehe ich das so, als ob man danach erst eine Beziehung mit Gott haben kann. Er taucht auch in einen Teil von seinem Geist ein, was uns fähig macht, eine Beziehung zu ihm zu haben, was uns fähig macht, Gott zu erkennen und zu wissen, wie er ist, um in Beziehung mit ihm zu treten. Und wir lesen dann weiter, ich möchte den heute nicht auslegen, den Text, aber wir lesen weiter in diesem Text, dass irgendwann der Mensch diesen geistlichen Tod wieder stirbt. Dass er in Sünde gerät, dass er sich von Gott abwendet und dass er geistlich wieder stirbt. Und wenn wir in diesen Text genauer reingucken, dann sehen wir, dass es in der griechischen Fassung, die dann den ersten Jüngern zur Verfügung stand, genau die gleiche Wort, der gleiche Wortlaut ist, der nachher in Johannes Kapitel 20, Vers 22 nochmal gebraucht wird. Exakt das gleiche, so wie Gott dem Menschen eine lebendige Seele einhaucht, diesen Odem, genauso haucht Jesus nach seiner Auferstehung dem Menschen seinen Geist ein. Und er wird wieder eine lebendige Seele. Das ist spannend, wie dieser Text komplett parallel ist, von den gleichen Wörtern. Von diesen Einblasen, Einhauchen. Das ist im Deutschen manchmal nicht ganz so einfach zu erkennen, weil dort blies steht und nicht hauchte. Das war das gleiche Wort. Und dadurch verleiht Jesus dem Menschen diesen Geist. Dadurch haben wir wieder diese Möglichkeit, mit dem Geist, durch diesen Geist mit Gott in Verbindung zu treten, wieder diese lebendige Beziehung zu ihm zu haben. Was heißt es denn, diese Beziehung nicht zu haben? Was heißt es denn, tot zu sein? Wenn wir geistlich tot sind, dann heißt es, wir schauen nur auf das Irdische. Wir sehen die Wirtschaft, wir sehen vielleicht unsere Gesundheit, wir sehen unsere sozialen Beziehungen und all das kann vergehen. Wenn wir auf das bauen, wenn wir auf das Irdische, auf das Sichtbare sehen, dann haben wir ein trauriges Leben vor uns und vielleicht auch hinter uns. Denn meine Gesundheit, mein Aussehen, meine Jugend, mein Besitz, meine Freunde, meine Familie, meine Erinnerungen, sogar die können vergehen. All das ist nichts, was Bestand hat. Das ist etwas, worauf ich hier schauen kann. Ich kann hier auf das sehen, was man denkt, was mich hier Glück bringt. Aber all das kann mich nicht wirklich glücklich machen. All das ist Todsein, zu schauen auf vergängliche Dinge, mich daran klammern und in ihr Erfüllung zu finden. Wenn jemand so sein Leben baut, dann baut er sein Leben auf Sand, denn all das hat keinen Bestand. Lebendig sein hingegen, den Geist empfangen, das heißt, Gott ist die Nummer eins in meinem Leben. Ich mache mir bewusst, dass das, was ich hier sehe, das, was ich hier habe, nur temporär ist, nur ein vorübergehender Zustand. Stell dir mal vor, du bist in einer Wohnung in Italien, du kommst da gerade an und dann siehst du schon beim Reingehen, boah, das sieht nicht gut aus. Verschimmelte Wände, kurz vorher ist noch jemand eingebrochen, Gegenstände fehlen. Das Klo funktioniert nicht. Oder als du dir irgendwas auf dem Herd machen willst, fackelt auch noch die Küche ab. Ja, ein bisschen dramatisch. Aber stell dir diese Wohnung vor, das ist unser Leben hier. Diese Wohnung. Wir sind hier in einem Übergangszustand, der ist nicht perfekt. Und jeder, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der wird merken, es gibt hier Leid, es gibt Verlust, es gibt Enttäuschung, es gibt Schmerz. Und dieses Leben gleicht eher so einer Wohnung. Die ist einfach nicht perfekt und die ist der Vergänglichkeit unterworfen und sie wird immer wieder zerstört von innen und von außen. Und in diesem Bild gesprochen, stell dir vor, das ist aber nur dein Urlaubsort. Und du hast ein Eigenheim hier in Deutschland und dort ist es schön. Und du weißt in dieser Wohnung, das ist zum Glück nicht mein Zuhause. Mein Zuhause ist dieses Haus in Deutschland. Dort, wo es schön ist, wo es gut aussieht. Das ist nur ein Bild. Aber so ähnlich ist das mit unserem Leben. Das, was wir hier sehen, das, was wir hier vorfinden, das ist nicht unser Zuhause. Und wenn du es zu deinem Zuhause machst, dann machst du etwas komplett verkehrt. Wenn du das hier zu deinem Lebensmittelpunkt machst, dann wirst du bittere Enttäuschung und dann wirst du eine bittere Erfahrung machen müssen, dass das hier keinen Bestand hat. Wenn du dir aber immer wieder bewusst machst, dass du in echt so ein Eigenheim hast, so ein Ewigkeitszuhause, so wie Jesus das sagt, er macht für uns Wohnungen in der Ewigkeit, auf einer neuen Erde, auf einer perfekten Erde, dort, wo keine Sünde mehr herrscht, wo nicht die Vergänglichkeit des Ganzen unterworfen ist, wo auch wir nicht der Vergänglichkeit und vor allen Dingen auch nicht der Sünde unterworfen sind, wo wir in perfekter Beziehung miteinander leben können. Dort ist dein Zuhause. Dort gehörst du hin. Das heißt es, mit dem Geist zu leben, die Welt zu sehen als die, die sie ist. Ich habe hier noch ein paar Jahre vor mir. Aber das ist nicht da, wo ich zu Hause bin, sondern ich bin hier Gast. Und die Ewigkeit, die ist mein Zuhause. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, ob du in diesem toten Leben lebst, wo du nur auf diese irdischen Dinge schaust, oder ob du dieses lebendige Leben hast und weißt, es gibt mehr. Und es gibt etwas, auf das ich schauen kann, was mir Kraft und was mir Mut und was mir Hoffnung gibt. Gott hat für uns ein Zuhause vorbereitet und er hat auch für dich ein Zuhause vorbereitet. Nimm es in Anspruch, lass dir von Jesus diesen Geist einhauchen und geh in dieses Leben mit Ewigkeitsperspektive. Ich möchte zum Abschluss beten und ihr dürft dazu sitzen bleiben und wenn du dem übereinstimmst, kannst du es am Ende mit einem Amen bejahen. Danke, allmächtiger Vater, dafür, dass du groß und wunderbar bist und dass du diese Erde geschaffen hast, dass du uns geschaffen hast, dass wir das Ziel und die Krone deiner Schöpfung sind. Danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du durch Jesus uns diese Verbindung, diese Beziehung wieder neu eröffnet hast. Dass wir dich sehen können, dass wir dich erleben können und dass wir wissen dürfen, dass es mehr gibt als nur das, was man hier sieht. Bitte führ uns auf diesem Weg in dein ewiges Zuhause. Leite uns und lass uns jeden Tag neu diese Hoffnung und diese Gewissheit spüren, dass das hier nur eine vergängliche Welt ist und dass wir bei dir aber einen ewigen Schatz haben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.